SBS in deutscher Sprache.
Herzlich willkommen zum Podcast Abenteuer lesen. Ich bin Adrian Plitzko und mit mir zusammen am Mischpult und vor dem Mikrofon sitzt Eva Mura. Hallo Eva.
Hallo Adrian.
Heute geht es wieder um Kinderbücher, wie immer in unserem Podcast. Wir machen eine Reise um die Welt, das hatten wir versprochen. Wir haben ja schon angefangen mit Australien. Heute kommt es zum zweiten Buchstaben des Alphabets, zum B. Und da gehen wir wohin?
Nach Belgien.
Nach Belgien. Auch da gibt es Kinderbuchautoren. Bin schon ganz gespannt. Was? Eins kommt mir schon in den Sinn. Tim und Struppi, das kenne ich. Das ist ein belgischer Autor.
Das muss unbedingt vorkommen.
Ich stelle sie gleich mal vor, die Bücher, die du mitgebracht hast, Eva. Wir haben einmal Achim Rent von Claude Dubois und vom selben Autor haben wir auch Stromer. Und dann natürlich Tim und Struppi, wie ich es richtig erraten hatte, von Hergé. Und wir haben Oregons Reise von Rascal und Rosi und Musa von Michael de Kock. Fangen wir gleich an mit dem ersten, Achim Rent. Nun, diese Bücher sind alle aus Belgien, das heißt, die Autoren sind alles Belgier, in die deutsche Sprache übersetzt. Wie schwierig oder einfach war es, diese Bücher zu finden? Weil wir hatten ja das Problem, dass nicht unbedingt alle Länder Autoren haben, die in die deutsche Sprache übersetzt wurden.
Ich denke, das ist so wie bei allen Übersetzungen auch, dass es ganz viele Kinderbücher gibt in den jeweiligen Ländern, aber nur ganz, ganz wenige übersetzt werden. Und das ist eher das Problem, dann Bücher zu finden, die auch übersetzt wurden.
Und wie war das jetzt in Bezug, genau in diesem Fall, Belgien? War das einfach?
Nein, nicht so.
Nein? Aber immerhin hast du 5 Bücher mitgeschleppt.
Ja.
Dann fangen wir doch gleich mit dem ersten an. Achim Rent von Claude Dubois.
Ja, und ich habe da 2 Bücher ausgesucht, weil es einfach zeigt, was so die, wie die Bildsprache auch ist in den Büchern. Und Achim Rent wurde auch von verschiedensten Organisationen mit Preisen überschüttet. Jugendbuchpreis und Preise von Amnesty und so weiter. Also es ist wirklich ein ganz ein tolles Buch, das zum Inhalt hat, wie es Kindern geht oder Menschen geht, die aufgrund einer Kriegssituation flüchten müssen. Also es geht um den jungen Achim, der ganz normal in seinem Dorf spielt und plötzlich statt der Vögel kreisen Flugzeuge über dem Dorf und werfen Bomben ab und Raketen fliegen allen um die Ohren und er wird von seinen Eltern getrennt und muss fliehen und gerät in Gefangenschaft, muss dort den Soldaten quasi als Diener zur Verfügung stehen und es gelingt ihm dann die Flucht und schlussendlich findet er seine Mutter wieder. Aber es ist, denke ich mir, was so kraftvoll ist an diesem Buch, ist die Bildsprache. Es ist ganz einfache Bleistiftzeichnungen, Strichzeichnungen mit ganz ein bisschen rötlich-brauner Farbe dazu. Das ist alles, was es an Farbe gibt. Und die Gesichter sind nicht wirklich ausgezeichnet jetzt, sondern mehr schematisch. Und das gibt dem Ganzen eine ganz eigene Stimmung im Buch. Der Text dazu ist immer ganz, ganz einfach gehalten und eigentlich sehr nüchtern. Also die ganze Stimmung und die Emotion kommt über die Bilder. Also ich lese dir ein Beispiel vor. In Achims Dorf scheint der Krieg weit weg. Achim spielt am Ufer des Kuma-Flusses friedlich mit den anderen Kindern und ihren kleinen Booten. Am späten Nachmittag erbebt die Luft von dumpfem Lärm und Schüssen. Das Dröhnen wird immer stärker. Also ganz einfache Sätze, einfache Sprache, ganz nüchtern, ohne Schnörkel, ohne irgendwelche Emotionen. Aber die Bilder dazu sind eine ganz andere Sprache und das finde ich wirklich faszinierend. Und das ist ähnlich beim zweiten Buch, beim Stromer. Wenn du dir das anschaust, das sind jetzt nicht die Farben quasi grau-rot, sondern mehr so ein bisschen ins Grünliche, aber eine ähnliche Bildersprache, also auch Bleistiftzeichnungen und sehr schematisch, also ohne jetzt, dass man genau das Gesicht erkennen würde. Und bei Stromer geht es um einen Obdachlosen. Der war nicht immer obdachlos, der war früher bei der Post, hat Post ausgetragen und ist irgendwie auf der Straße gelandet. Und in dem Buch zeigt Claude Dubois so diesen, den Alltag sozusagen eines Obdachlosen. Das finde ich faszinierend, diese Alltäglichkeit und was das für Menschen auch bedeutet, wenn sie auf der Straße leben. Da lese ich auch ein paar kleine Zeilen vor, weil es ist ganz wenig Text und auch sehr nüchtern und sehr, ja, ohne viel Emotionen. Es lässt die Bilder mehr sprechen. Der Tag bricht an. Aufstehen. Zeit, zur Schule zu gehen. Auch für Stromer ist es Zeit zum Aufstehen. Die Decke ist klatschnass. Die Nacht war eisig. Stromer friert. Er hätte so gern einen Kaffee. Ein bisschen Bewegung, davon müsste ihm warm werden. Stromer geht dann in seine Suppenküche und wird nach seinem Namen gefragt. Und irgendwie kann er sich gar nicht mehr daran erinnern, dass er einen Namen hatte. Bis er dann auf der Straße ein kleines Mädchen trifft, die ihm einen Keks gibt und ihm dann sagt, wie er quasi aussieht. Und dann kann er sich wieder erinnern. Und diese einfache Begegnung zwischen dem Wohnungslosen und dem Mädchen hat wirklich eine starke Aussagekraft im Buch selber. Ganz ein tolles Buch.
Die beiden Bücher sind also von der Autorin Claude Dubois. Sie ist auch die Illustratorin, hat also die Zeichnungen selber gezeichnet. Nun, zwei sehr düstere Bücher. Ich hoffe, dass es auch ein Happy End gibt im zweiten Buch, wie im ersten. Und wie ich sehe, hat sie ja das erste Buch Achim Rent ihrer Mutter gewidmet, die ja selbst während des Zweiten Weltkrieges auch ein verlorenes Kind war. Finde ich auch schön und gut, wenn man vielleicht das seiner Mutter schenkt. Aber das einem Kind zum Lesen zu geben, eine Kriegsgeschichte, findest du das geschickt?
Ich denke, das ist die Realität für ganz, ganz viele Kinder auf der Welt. Und unsere Kinder kommen ja in Kontakt mit Kindern, die aus Kriegsgebieten geflüchtet sind. Ganz egal, wo die Kinder im Moment auf der Welt aufwachsen, sie werden mit Kindern in Kontakt kommen, die diese Dinge erlebt haben. Also das ist unsere Realität. Das ist ja nicht etwas, was nicht vorkommt oder das völlig aus der Luft gegriffen ist, sondern das ist Realität. Und ich denke mir, es ist immer gut, mit Kindern oder Kindern die Möglichkeit zu geben, Realität zu erfahren und in einer Form zu erfahren, die sie auch verstehen können. Und diese Bücher tragen dazu bei, weil, wie wir schon oft gesagt haben, diese Bücher sind auch ein Anlass, darüber zu reden.
Ja, ja, aber das sind eigentlich eher Bilderbücher als Textbücher. Die Zeichnungen sind dominanter als der Text. Ja? Ja. Also eher ein Buch für kleine Kinder. Wenn ich mein Kind unter einer Käseglocke behalten möchte, dass die Welt nur aus Friede, Freude, Eierkuchen besteht, muss ich das Buch ja weit weg von meinem Kind halten.
Also wenn du es nicht so anlegst, dass dein Kind niemals deine vier Wände verlässt, und du nie den Fernseher einschaltest oder ein Radio hörst oder irgendein Video schaust oder irgendeinen Film anschaust, dann vielleicht für einige Jahre.
Aber es ist schon noch so heutzutage, dass Eltern versuchen, ihren Kindern nur das Schöne der Welt zu zeigen, oder?
Ich denke mir, das eine ist, was man so gerne möchte, dass die Kinder es besser haben, dass die Kinder quasi unschuldig aufwachsen. Und das andere ist die Realität. Weil selbst wenn sie in den Kindergarten gehen, treffen sie auf Kinder, die Schlimmes erlebt haben. Ja, das muss gar nicht jetzt Krieg sein, das kann ja auch eine andere schlimme Situation sein. Dass zum Beispiel ein Geschwisterkind einer Schulkameraden beim Verkehrsunfall ums Leben kommt oder dass die Mutter an Krebs gestorben ist und so weiter. Ja, also Kinder sind ja immer damit konfrontiert, dass etwas passiert. Ja, und das zu verheimlichen oder zu sagen, das existiert nicht, das ist ja auch unfair den Kindern gegenüber, weil ich sehe unsere Aufgabe als Eltern schon darin, unsere Kinder auf das Leben vorzubereiten. Das Leben beinhaltet eben auch furchtbare Realitäten oder Dinge, die wir nicht haben möchten, weil sonst gäbe es ja auch keinen Anlass, etwas dagegen zu tun. Ja, es gibt ja auch Möglichkeiten, Kindern wie dem Achim zu helfen. Aber das geschieht nur dann, wenn wir auch die Realität annehmen und die Kinder langsam darauf vorbereiten. Das heißt jetzt nicht, dass ich die Kinder jetzt an den Fernseher setzen würde und Kriegsberichterstattung anschauen lasse. Das ist ja wieder was anderes. Aber ich denke mir, Bücher sind einfach eine ganz, ganz tolle Möglichkeit, Kinder auf Realität vorzubereiten und mit ihnen zu philosophieren, zu diskutieren, was würde dem Achim helfen, wenn du jetzt den Akim treffen würdest, was wäre gut, was könntet ihr gemeinsam tun, was glaubst du, wie es dem Akim geht, wenn da. Ja? Also es ist ein Gesprächsanstoß und ich denke mal, das ist einfach wichtig.
Ist das Buch also nicht mehr als ein Gesprächsanstoß, Akim rennt, oder werden da auch Lösungen aufgezeigt?
Ich denke mal, es ist mehr jetzt wirklich ein Bilderbuch, das jetzt nicht Lösungen angibt sozusagen, auch wenn er quasi dann seine Mutter wieder findet, also es jetzt nicht ganz böse ausgeht. Aber ich denke, es ist einfach eine Erzählung über die Welt, in der er lebt.
Aber wir erzählen ja gerne Geschichten, in denen der Hauptcharakter wächst, so quasi was erlebt und als neuer Mensch am Ende wieder erblüht. Bei Akim, da geht es ja eher ums Überleben.
Es geht ums Überleben, aber der Akim hat auch immer wieder Helfer auf dem Weg. Leute, die ihm weiterhelfen, die ihm eine Hand reichen, die versuchen, ihn auch zu beschützen oder wieder mit seiner Familie zusammenzubringen. Also es ist nicht so, dass er völlig verloren ist in der Welt, ganz alleine, sondern er lebt auch quasi, dass es Menschen gibt, die nett sind zu ihm, ihm helfen und sich um ihn sorgen.
Ist das die Essenz der Geschichte, dass es Menschen gibt, die es gut meinen mit einem?
Ich denke, man kann ganz, ganz viel hineinlesen in jedes Kinderbuch. Und es ist halt eine Aussage oder eine Möglichkeit, die Geschichte zu lesen. Ich denke mal, das ist auch ein gutes Beispiel, dass es ganz unterschiedliche Szenen sind, die für ein Kind quasi schwierig sind. Ja? Also für manche Kinder ist die Geschichte vom Akim schwierig. Ja? Für andere Kinder, so wie einen meiner Söhne, war Winnie the Pooh schwierig. In den Büchern, aber auch im Film kommt eine Szene vor, wo die Bienen den Winnie the Pooh jagen, weil er versucht, den Honig zu stehlen, und sie jagen ihn durch den ganzen Wald und er muss sich dann durch einen Sprung in den Fluss retten. Und also bis vor 2 Jahren oder so ist einer meiner Söhne regelmäßig aufgesprungen davongelaufen, wenn das im Fernsehen kam. Ja, weil er das nicht ausgehalten hat, wie die Bienen den Winnie the Pooh herumjagen.
Okay.
Ja? Und es war ganz, ganz furchtbar für ihn und er geht zu keinen Bienenkästen hin deswegen. Ja, weil die könnten ihn ja auch jagen. Also man kann auch immer schwer vorhersagen, wovor Kinder sich fürchten oder was bei Kindern ausgelöst wird. Weil Winnie the Pooh ist so ziemlich das Harmloseste, was man jetzt quasi Kindern zeigen kann.
Schon. Ja.
Trotzdem hat es diese Auswirkung. Ja. Also ich würde jetzt nicht vom Inhalt der Geschichte darauf schließen, ob das jetzt dramatisch ist für Kinder oder nicht.
Also trotz der düsteren Geschichten, zwei schöne Bücher von Claude Dubois, Akim rennt und Stroma. Und wenn wir gerade schon von Wüstengeschichten sprechen, kommen wir jetzt wirklich zu einer ganz, ganz, sage ich mal, schlimmen Geschichte, in Anführungszeichen. Wir kommen jetzt nämlich zu Tim und Struppi. Und ich sage das, weil die erste Ausgabe, offizielle erste Aufgabe, da gingen Tim und Struppi in den Kongo. Damals war der Kongo noch unter belgischer Kolonialherrschaft. Und die Leute haben das natürlich so hingenommen, wie es ihnen dargeboten wurde. Warum hast du dieses Buch ausgesucht eigentlich? Nicht gerade jetzt speziell dieses Buch, aber Tim und Struppi ist ja eine ganze Serie von Abenteuergeschichten.
Tim ist so ein klassisches Beispiel eines belgischen Autors. Und auch etwas, was fast jeder kennt. Ja, also ich kenne es zum Beispiel persönlich nur jetzt von der Beschäftigung für den Podcast. Aber mein Mann hat gleich, Tim und Struppi, das habe ich immer gelesen und habe noch die ganzen Hefte zu Hause und so weiter. Also egal, wo man quasi Tim und Struppi sagt, kommt sofort, Tintin, das habe ich so gern gelesen. Also es ist etwas, was zumindest meine Generation noch immer sehr, sehr viel gelesen hat, obwohl es ja jetzt ganz viele der Comics in den 30er, 40er Jahren entstanden sind. Viele natürlich auch danach, aber quasi, ich glaube, das letzte wurde 1973 oder so geschrieben. Wenn ich mich jetzt nicht vertue bei der Zeit, aber ungefähr in der Ära. Also eigentlich, als wir geboren wurden. Und trotzdem sind ganz viele meiner Generation mit diesen Comics aufgewachsen. Ich denke mal, da kann man einfach nicht dran vorbeigehen, dass auch zu besprechen.
Der Autor heißt Hergé und es ist ein Kulturgut in Belgien. Ich war auch schon im Tim und Struppi Museum.
Mhm. In Belgien?
Ja.
Wie war das?
Ja, alles, was man sich vorstellen kann, Tim und Struppi war da.
Ja, auch ganz viel so.
Alle Zeichnungen, Figuren und ja einfach, was halt so ein Museum hergibt. Ich kenne auch ein paar Leute, die große Anhänger sind, also 70-jährige Männer, die große Tim und Struppi-Fans sind und auch zu Hause ein ganzes Regal voll haben mit Figuren in den unterschiedlichsten Situationen, unterschiedlichste Kostüme und so weiter.
Ich habe es ja auch spannend gefunden, dass zum Beispiel Andy Warhol und Steven Spielberg große Fans sind.
Ja.
Hast du das gewusst?
Ja, ja, weil der Spielberg hat ja dann einen Kinofilm daraus gemacht.
Ja.
Tintin heißt er ja auf Englisch.
Was glaubst du, was die Faszination dieser Comics ausmacht?
Also ganz bestimmt der Inhalt der Geschichten sind alles Abenteuergeschichten. Tim ist ein junger, agiler Mann und hat einen treuen Hund. Und die beiden kommen einfach immer wieder in verzwickte Situationen, aus die sie sich sehr, sehr gut retten können und auch dann gleichzeitig Gangster jagen und Fälle auflösen. Und das mit Hilfe vom Kapitän Haddock, der ein bisschen auch tollpatschig ist natürlich. Dann der Professor Bienlein, da kommt so das Akademische ins Spiel. Und dann die beiden sehr, sehr tollpatschigen Detektive Schulze und Schulze. Und das sind alles witzige Nebenfiguren, eigentlich Hauptfiguren, aber die seriösesten Figuren sind Tim und sein treuer Hund Struppi. Und alles Abenteuergeschichten sind gefährliche Abenteuergeschichten. Es geht oft auch um Leben und Tod.
Ja, nicht nur das, es werden ja oft auch sehr politische Themen aufgegriffen.
Das auch, aber in erster Linie, also ich denke jetzt zurück, als ich Kind war und die gelesen habe, hat mich Politik nicht interessiert, habe das wahrscheinlich auch nicht verstanden. In erster Linie waren es die Abenteuer.
Mhm. Glaubst du heute, wenn man jetzige Rezensionen liest oder gibt ja auch Diplomarbeiten und so weiter über Tim und Struppi, die beschäftigen sich hauptsächlich mit der politischen Seite des Comics und auch mit den Ideologien dahinter, die sehr, sehr kritisiert werden. Wie zum Beispiel bei dem Beispiel mit dem Kongo oder auch eines der Hefte spielt in der Sowjetunion und die Russen werden sehr, sehr negativ dargestellt. Das Gleiche passiert bei einer Episode, wo es um Sklavenhandel geht und so weiter. Also es wird oft sehr, sehr negativ auf andere Kulturen fast herabgesehen. Und auf das wird ganz, ganz stark Bezug genommen in allen Rezensionen. Wenn ich jetzt mit Leuten rede, die das in ihrer Jugend gelesen haben, da kommt das überhaupt nicht vor. Hm. Also da geht es nur um die Abenteuergeschichten, wie toll die waren. Also irgendwie, als ob das zwei verschiedene Geschichten wären fast.
Ja, ich sehe das eher, das ist wahrscheinlich das Bett, in dem die Geschichte liegt, das Umfeld, die politische Situation. Damals 40er, 50er, 60er Jahre wussten wir vieles ja nicht und haben ja vieles so hingenommen, wie es uns serviert wurde. Wir haben uns keine großen Gedanken gemacht. Wie jetzt auch, die jetzige Generation macht sich auch keine Gedanken über Facebook. Und Facebook ist wahrscheinlich das Schlimmste, was dir passieren kann. Die können dir in die Seele gucken. Und das interessiert die Teenager überhaupt nicht. Wäre wahrscheinlich interessant, in 60 Jahren mit einem 70-Jährigen darüber zu sprechen, hast du das damals nicht gemerkt, was Facebook mit dir getan hat? Die merken das hier nicht. Und genauso haben wir das damals wahrscheinlich nicht gemerkt, dass wir also quasi, dass wir quasi eine, nicht eine Gehirnwäsche, aber dass wir so ganz sanft politisch beeinflusst werden.
Glaubst du, dass es wirklich einen Einfluss dann hatte?
Nein, glaube ich nicht, dass es einen Einfluss hatte, weil wir sind ja dann, ich bin auch mitgewachsen mit der Gesellschaft, wir haben uns verändert, wir sehen Dinge anders heutzutage und das kommt auch in anderen Kinderbüchern vor, dass zum Beispiel das Wort Neger nicht mehr gesagt werden darf, ist politisch nicht mehr korrekt, man muss es umbenennen, Bücher werden umgeschrieben, es gibt auch ein Schweizer Kinderbuch, Globi, war ähnlich wie Tim und Struppi auch ein bisschen herablassend auf andere Kulturen. Ist auch sehr umstritten, musste auch umgeschrieben werden. Das passiert ja immer mehr, immer mehr. Wir verändern uns ja ständig, die Sprache verändert sich. Und denke mir, dass Tim und Struppi halt ein ziemlich deutliches Beispiel dafür ist, wie sehr unsere Gesellschaft, unser Denken sich in den letzten 50 Jahren verändert hat. Aber die Abenteuergeschichten, die sind zeitlos. Die gibt es heute noch, die gibt es heute auch in einem anderen Umfeld. Und das ist einfach ein Ding für sich. Und das ist das, was interessant ist und spannend. Tim und Struppi von Hergé, ein belgischer Autor. Kommen wir zum nächsten Buch, Oregons Reise von Rascal.
Das ist auch ein Beispiel für ein Buch, das so den Text und die Illustrationen wunderschön verbindet. Und zwar geht es in dem Buch um den Zirkus, zumindest am Beginn. Und es gibt einen Clown, den Duke, und es gibt einen Bären, den Oregon. Und die zwei begegnen sich in einem Zirkus und werden Freunde. Im Zirkus waren wir uns begegnet, der Bär Oregon und ich. Er war mit seinen Auftritten immer genau vor mir an der Reihe. Ich kaute dann schon hinter dem roten Vorhang und schaute ihm zu. Dabei vergaß ich mein Lampenfieber und fühlte mich wie ein Kind. Und die beiden werden Freunde und der Oregon, der Bär, kann auch mit dem Clown sprechen und bittet ihn, ihn aus dem Zirkus quasi zu befreien und zurück in seine Heimat zu bringen, nämlich, wirst du es kaum erraten, Oregon.
Ja.
Ja? Mhm. Und die zwei machen sich dann auf die Reise und erleben alles mögliche Abenteuerliches. Und auch, ich finde die Freundschaft zwischen den beiden, dem Bären und dem Clown, so schön. Und zum Schluss wandert der Bär eben zurück in seinen Wald. Und auch der Clown verliert seine rote Nase und ist auch frei von diesem quasi Clown-Image. Und das ist eine wunderschöne Geschichte dieser Freundschaft. Mit ganz, ganz tollen Illustrationen.
Eine sehr ungewöhnliche Freundschaft, ein Bär und ein Clown. Also wenn man nur sich den Buchdeckel anguckt, wie der Clown auf den Schultern des Bärs sitzt und über das Weizenfeld getragen wird, sieht recht witzig aus.
Auch hier von den Illustrationen, ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich eine Tradition in der belgischen Kinderbuchlandschaft ist, aber auch hier sind die Zeichnungen zwar farbenprächtig, also anders als bei Claude Dubois, aber auch ein bisschen so schematisch, also eher so nicht wirklich naturgetreu und detailliert, sondern eher schematisch. Und das bringt aber ganz, ganz viel Stimmung in die Geschichte hinein.
Willst du damit sagen, also beide Figuren sind tragische Figuren? Also offensichtlich mag der Bär nicht mehr im Zirkus sein und auch der Clown mag nicht im Zirkus sein. Kann das helfen, jemanden dazu zu ermuntern, das Leben zu verändern, wenn man es ändern möchte?
Ich meine, ich glaube, das ist ein bisschen weit gegriffen.
Ja, weil als Kind will ich nicht unbedingt mein Leben verändern, oder?
Nein, aber es zeigt, dass du Dinge anders machen kannst. Ja. Nur weil es jetzt so ist, heißt das nicht, dass es so bleiben muss. Wenn du in einer Situation nicht glücklich bist, kannst du auch überlegen, wie du es ändern kannst.
Okay, kannst du den Bär ansprechen, der kann dir helfen. Sollen wir zum nächsten und letzten Buch gehen? Das heißt Rosi und Musa von Michael de Kock.
Rosi und Musa ist etwas für ein bisschen Ältere, also nicht mehr ein Bilderbuch, sondern gibt es schon ganz, ganz viel zu lesen. Rosi zieht mit ihrer Mutter in ein neues Haus. Ein hohes Haus. Sie ist nicht sehr glücklich darüber, weil sie glaubt, dass sie hier keine Freunde finden wird. Und gleich am ersten Tag lernt sie Musa kennen und er weiht sie so ein in die Geheimnisse des Hauses sozusagen. Und da lese ich jetzt ein bisschen was vor. Rosi steht auf dem Gehweg und schaut nach oben. Selbst wenn sie den Kopf ganz in den Nacken legt, kann sie das Dach des Hochhauses nicht sehen. So hoch ist das. Ihr Mund steht weit offen. Dann schaut Rosi wieder nach vorn. Auf die Glastür und die vielen Briefkästen am Eingang. Sie hört, wie die Tür des Taxis hinter ihr zufällt. Ihre Mutter steht neben ihr. Sehr schön, sagt sie und beißt sich auf die Unterlippe. Das tut Mama immer, wenn sie nicht meint, was sie sagt. Dann guckt sie, genau wie Rosi vorhin, so hoch sie kann in die Luft. Ob sie das Dach sehen kann? Hier ist es. Rosi bleibt stumm. Hallo, sagt Musa. Ich bin Musa. Und du? Wer bist du? Zwei große Augen schauen Rosi fragend an. Du bist neu, sagt er, bevor Rosi antworten kann. Gar nicht, sagt Rosi. Ich bin Rosi, Okay, sagt Musa. Musa stellt sich auf die Zehenspitzen und schaut über Roses Schulter in ihre Wohnung. Habe ich mir doch gedacht, sagt er dann. Schläfst du da? Er zeigt mit dem Finger auf Roses Zimmer. Die Tür steht weit offen. Ja und? Will Rosi wissen. Mein Zimmer ist genau über deinem. Wenn ich bei mir ein Loch in den Fußboden bohre, lande ich direkt bei dir. Du kannst doch einfach klingeln, sagt Rosi. Musa nickt und schaut verlegen auf seine Füße. Klingeln geht auch, murmelt er. Ich wohne hier mit meiner Mutter, sagt Rosi dann. Und dein Vater, fragt Musa, wo ist der? Bist du einverstanden, wenn ich dir das ein anderes Mal erzähle? Ich kenne das Haus hier in- und auswendig, sagt Musa nach einer Weile. Bist du schon mal ganz oben gewesen? Nein, sagt Rosi, ich bin gerade erst hier eingezogen. Ich weiß eine Tür, wenn du da hindurch gehst, kommst du zu einer kleinen Treppe und die führt hinauf aufs Dach. Meinetwegen, sagt Rosi. Hab keine Angst vor meinem Hund, sagt Musa. Rosi betrachtet das rote Tier, das Musa an einem Halsband hält. Es ist gar kein Hund, sondern ein alter, roter Kater. Er sieht zwar gefährlich aus, aber beißen tut er nicht. Du willst mich wohl auf den Arm nehmen, fragt Rosi. Sie hat noch nie jemanden gesehen, der mit einem Kater an der Leine spazieren geht und so tut, als wäre er ein Hund.
Das war ein Ausschnitt aus dem Buch Rosi und Musa von Michael de Kock. Nun eine Freundschaft, wie von vorhin, eine Freundschaft zwischen zwei Großstadtkindern. Dem Namen nach Musa ist es ein Migrantenkind. Spielt das eine Rolle in der Geschichte?
Nein,
das ist nebensächlich. Ja? Aber was ich hier sehe in der Kurzbeschreibung, es passiert ja was und die müssen eine Lösung finden und sie weiß von ihrer Mutter, dass es immer eine Lösung gibt und ich bin auch sehr zuversichtlich, dass sie eine finden werden. Aber ähnlich, wenn ich das mit dem vorherigen Buch Oregons Reise vergleichen darf, da hattest du gesagt, dass es nicht immer so bleiben muss, wie es ist, dass man Dinge verändern kann. Darum geht es hier in diesem Buch auch. Ist das Zufall oder hast du es absichtlich so ausgesucht?
Nicht absichtlich in dem Sinne, dass es um dieses Thema geht, sondern einfach, weil mir beide Bücher sehr gut gefallen haben.
Okay, und wie sieht die Lösung aus?
Das verrate ich nicht, das weißt du.
Ich weiß, aber ich kann es ja immer wieder probieren. Rosi Musa, etwas für ältere Leser und vielleicht für solche, die umziehen in eine neue Stadt, in eine neue Wohnung. Wahrscheinlich sehr hilfreich auch, oder?
Ja.
Das waren sie also, die Bücher aus Belgien in deutscher Sprache heute. Das waren Achim Rent und Stromer, beide Bücher von Claude Dubois, im Moritz Verlag erschienen. Dann hatten wir Tim und Struppi, da gibt es Dutzende Episoden von diesen Comics von Hergé und die sind alle im Carlsen Verlag erschienen. Ich weiß nicht, ob es das erste noch gibt im Kongo, das umstrittene als Neuauflage. Ja? Also kann ich nicht empfehlen, das erste ist zu brutal.
Ist es, ja.
Ja. Dann hatten wir noch Oregons Reise von Rascal im Belzen-Gelberg Verlag erschienen und zuletzt Rosi und Musa von Michael de Kock erschienen im Gulliver Verlag. Das war's für heute. Danke Eva für die Bücher und das nächste Mal gehen wir zum Buchstaben C. Was haben die da für Länder? Gar nicht so einfach.
Das ist nicht einfach.
Kannst du dir gerade, hast du gerade ein Land im Kopf?
Nein, habe ich noch nicht.
Ja? Auf Englisch wäre es einfacher.
Ja, also vielleicht schummle ich auch ein bisschen.
Ja, nein, schummeln ist nicht erlaubt.
Die englische Schreibweise.
Ja, mal sehen.
Mal sehen.
Es gibt ja auch, die Schweiz hat ja offiziell die Abkürzung CH, Confederatio Helvetica oder Helvetia, ich weiß nicht mehr genau. Also CH, das wäre auch ein Land, mögliches Land. Da gibt es sehr viele Autoren. Können wir, wenn du schon schummeln willst, kannst du auch auf diese Art und Weise tun. Aber das nächste Mal, dass wir noch nicht in diesem C-Land, sondern wir gehen wieder in den Garten. Wir hatten schon einmal Sachbücher über Garten. Diesmal hast du Bücher ausgesucht, die den Garten so quasi als Metapher nehmen. Hast du da ein Beispiel?
Bei einem Garten für den Wal, da geht es um Wünsche und ob wir uns wirklich alle Wünsche erfüllen sollten.
Okay, also es geht nicht um Garten an und für sich, sondern Garten ist quasi nur das Umfeld, in dem viele, viele schöne Dinge passieren.
Genau.
Bis zum nächsten Mal dann. Ich bin Adrian Plitzko.
Und Eva Murer.
Tschüss.
Servus.
Auf der Suche nach einem guten Kinderbuch? Wertvolle Tipps finden Sie im Podcast Abenteuer lesen. Jede Woche neu.